Herzlich willkommen zum Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir betrachten wieder das Evangelium vom kommenden Sonntag und dazu begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Heute haben wir aus Termingründen eine Aufzeichnung für diese Sendung gemacht. Leider ist es daher nicht wie sonst ein Bibelgespräch zum Mitsprechen. Aber allein bin ich natürlich trotzdem nicht in dieser Sendung. Mit dabei sind wieder die Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Das sind Mutter Maria Theresia. Grüß dich, Mutter Theresia.
Grüß dich, Gabi.
Und Schwester Franziska Katharina. Herzlich willkommen, Schwester Franziska.
Ja, hallo, Gabi.
Wir lesen weiter heute mit dem Evangelium des kommenden Sonntags im Lukas-Evangelium. Wir haben am letzten Sonntag die Botschaft Jesu gehört, dass Gott nach uns sucht. Er sehnt sich nach uns, er sucht nach uns wie nach einer kostbaren Perle. Er sehnt sich so sehr nach uns, dass er uns aufnimmt, auch wenn wir wie der verlorene Sohn sein Erbe verprasst haben und ansonsten vielleicht auch nicht sehr viel Gutes im Leben angestellt haben. Er sehnt sich dennoch nach uns und nimmt uns in seine Arme, freut sich, feiert ein Fest, wenn wir zu ihm zurückkehren. Heute geht es also weiter im Lukas-Evangelium. Wenn Sie das schon aufschlagen möchten, dann finden Sie das Evangelium unter Lukas 16, die Verse 1 bis 13. Oder Sie schauen im Schott nach unter dem 25. Sonntag im Jahreskreis. Aber bevor wir ins Gespräch gehen und den Bibeltext hören, bitten wir noch den Heiligen Geist, dass er uns führe und uns die Gedanken eingebe, die für unser Leben und vielleicht auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Bedeutung haben können.
Wir laden den Heiligen Geist ein, damit er unsere Gedanken lenke, dass er uns erleuchte. Komm, Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen mit deinem Licht. Lass uns erkennen, was für uns das Richtige ist, was du uns durch das Wort sagen willst. Lass uns das alles aufnehmen in unserem Herzen, es in unserem Herzen erwägen und dann tun, was wir erkannt haben. Komm, Heiliger Geist, und erfülle unsere Herzen. Amen.
Amen. Amen. Und hören wir nun also dieses Evangelium, den Ausschnitt, den wir heute betrachten werden, aus dem Lukas-Evangelium. Schwester Franziska trägt uns den vor.
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Diesen beschuldigte man bei ihm, er verschleudere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm: Was höre ich über dich? Leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter: Mein Herr entzieht mir die Verwaltung, was soll ich jetzt tun? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht, und zu betteln schäme ich mich. Doch ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten: Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete: 100 Fass Öl. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein, setz dich gleich hin und schreib 50. Dann fragte er einen anderen: Wie viel bist du schuldig? Der antwortete: 100 Sack Weizen. Da sagte er zu ihm: Nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte die Klugheit des unehrlichen Verwalters und sagte: Die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Ich sage euch, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es mit euch zu Ende geht. Wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist es auch in den großen. Und wer bei den kleinsten Dingen Unrecht tut, der tut es auch bei den großen. wenn ihr im Umgang mit dem ungerechten Reichtum nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr im Umgang mit dem fremden Gut nicht zuverlässig gewesen seid, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Kein Sklave kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon.
Soweit also der Text aus dem Lukas-Evangelium, 16. Kapitel, die Verse 1 bis 13. Wir hören jetzt ein wenig Musik und dann können wir uns danach darüber austauschen, was wir empfunden haben, wie diese Worte Jesu zu uns gesprochen haben, so in einem ersten Moment. Radio Horeb, Sie hören das Bibelgespräch mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Wir haben eben den Evangeliumstext vom kommenden Sonntag gehört, den wir in dieser Stunde betrachten. Es ging um den unehrlichen Verwalter, der von seinem Herrn zur Rechenschaft gezogen wird und der dann, um der Strafe zu entkommen, den Leuten, die ihm Geld schulden, der von dem Geld abgibt oder sie ihnen Schulden erlässt und dafür für die Klugheit gelobt wird. Also das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter, der dennoch für seine Klugheit gelobt wird. Schwester Franziska und Mutter Theresia, es scheint erstmal so ein bisschen komplex zu sein, dieses Evangelium, was damit gemeint ist. Er ist unehrlich, er wird trotzdem gelobt und so. Ich denke, dass mancher davor steht und sich fragt, was das wohl bedeuten mag. Was sagt euch dieses Evangelium? Vielleicht Schwester Franziska?
Ja, du sagst es ja schon, es geht um den unehrlichen und gleichzeitig den klugen Verwalter. Und man muss natürlich hier differenzieren, wofür er gelobt wird. Er wird ja nicht für seine Unehrlichkeit gelobt. Das ist das, was oft vergessen wird. Man fühlt sich betroffen von diesem etwas hinterhältigem Verhalten des Verwalters, der, obwohl er ja schon die ganze Zeit scheinbar das Vermögen seines Herrn verschleudert hat, nur nicht damit aufhört, nachdem er beschuldigt wurde, sondern eigentlich genauso weitermacht. Aber es geht nicht darum, um darauf zu schauen, dass er unehrlich ist. Das lässt sich nicht abstreiten. Das ist nicht recht, was er tut. Aber es geht um den Vergleichspunkt der Klugheit, dass er sich also jetzt darum bemüht, für seine Zukunft zu sorgen. Er sagt ja selbst, zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Also er weiß eigentlich nicht, wie er weiterleben kann, wie sein Leben absichern kann, wenn er von seinem Verwalter, wenn er von seinem Herrn entlassen wird. Also er lässt keine Reue erkennen, wie wir es vielleicht uns wünschen würden, dass er zerknirscht ist und einsieht, ja, das war eigentlich falsch, was ich gemacht habe, davon ist hier nicht die Rede. Also er entschuldigt sich nicht, er bettelt nicht bei seinem Herrn, dass er sich ändern möchte und er soll ihm nochmal eine Chance geben, sondern es ist für ihn eindeutig, dass er entlassen werden wird, denn er muss sich doch gehörig was geleistet haben, sonst würde sein Herr ihn nicht wirklich entlassen wollen. Also es geht darum, dass die Unehrlichkeit nicht beleuchtet wird. Das ist ein ganz anderes Thema, was hier jetzt gar nicht zur Sprache kommt, sondern es geht darum, dass er für seine Zukunft vorsorgt. Und das mit einer Klugheit, die praktisch auf derselben Linie weiterläuft, die er die ganze Zeit gegangen ist. Denn diese Klugheit besteht darin, seinen Herrn noch mehr zu betrügen, indem er ihm noch mehr Vermögen entzieht, aber bei den Schuldnern sich einen guten Namen macht. Also er vertraut darauf, dass die Menschen, denen er jetzt etwas erlässt von der Schuld seines Herrn, dass sie ihm dann durchfüttern, wenn er entlassen wird. Diese Klugheit, diese Gerissenheit, diese Raffinesse steht hier im Fokus. Das fällt uns immer wieder schwer, das so positiv zu sehen, weil die Unehrlichkeit zum Himmel schreit. Aber wenn wir dann den Vergleichspunkt auf eine andere Ebene heben, so geht es mir zumindest, wenn ich jetzt darauf schaue, was Jesus dann gegen Ende sagt, in Bezug auf das ewige Leben, dass wir uns mit dem ungerechten Mammon, das Mammon ist irgendwie immer ungerecht oder verleitet zu einer Ungerechtigkeit, dass wir uns Freunde machen sollen. Freunde für das ewige Leben. Und da glaube ich, das sollten wir dann auch in diesen vor uns liegenden Minuten den Fokus drauf werfen, wie können wir uns Freunde machen, aber im positiven Sinne. Also wir sollen den Blick auf das ewige Leben lenken, also auf unsere Zukunft bei Gott und sollen uns darum bemühen, hier mit unserem Reichtum, mit unserem Mammon, uns darauf vorzubereiten, nicht jetzt hier das Geld, das den Reichtum zu verprassen, um uns ein schönes Leben hier zu machen, sondern in der Überlegung, wie kann ich so mit meinem Reichtum umgehen, dass ich ja mit gutem Gewissen vor Gott stehen kann. Und wie das aussieht, da werden wir sicherlich in den nächsten Minuten noch uns darüber Gedanken machen können.
Danke, Schwester Franziska und Mutter Theresia.
Ich habe für mich einen Satz formuliert: Der Verwalter macht sich beliebt. Und es ist wahrscheinlich gar nicht so sehr die Frage, mit was er sich beliebt macht, sondern wichtig ist für ihn, dass er beliebt ist. Und ich habe das so im Kopf, vielleicht können wir uns bei Gott auch beliebt machen, wenn wir eben den Menschen Gutes tun, wie wir ja aus anderen Schriftstellen wissen, geht es ja beim Endgericht, wenn die Schafe und die Böcke voneinander geschieden werden, dass da gefragt wird, ja, wann haben wir denn dir, also unserem Herrn, etwas Gutes getan? Ja, sagt er, was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Also wenn ich mich mit meinem Reichtum oder mit meinem Geld bei den Menschen beliebt mache, indem ich ihnen Gutes tue. Und da scheint es, als würde ich mich gleichzeitig bei Gott beliebt machen. Nämlich der Verwalter, der wollte ja oder hat es dann auch getan, er hat ja den Schuldnern auch etwas Gutes getan, nur auf Kosten seines Herrn. Das stimmt schon und das hat ihn unehrlich gemacht. Aber wenn wir mit dem, was wir besitzen oder auch mit unseren geistigen Gaben ganz gleich, wenn wir uns bei den Menschen beliebt machen, dann ist das genauso, als würden wir uns bei Gott beliebt machen. Das ist das, was mir jetzt im Moment einfällt.
Danke, Mutter Theresia. Ich hatte mir auch das Stichwort sich beliebt machen aufgeschrieben. Mir ist auch aufgefallen, dass der Herr offensichtlich überhaupt kein Problem damit hat, dass der unehrliche Verwalter sein Geld weggibt, also das Geld des Herrn eigentlich, um sich bei den Leuten beliebt zu machen. Und mir scheint es auch so zu sein, dass die Ansicht der armen Leute über den Verwalter irgendwie Geltung bei seinem Herrn hat. Also irgendwie, wenn die armen Leute, ich stelle mir das so vor, dass um in dem Bild zu bleiben von dem unehrlichen Verwalter, wenn die armen Leute dann einen dankbar sind dem unehrlichen Verwalter, als ob die Dankbarkeit der Armen bei dem oder derjenigen, die auch Schuldner waren, genauso wie der unehrliche Verwalter ja auch irgendwo Schuldner ist, wenn die gegenüber dem unehrlichen Verwalter eine Dankbarkeit empfinden, dann ändert das was für den. Also das scheint mir auch ähnlich zu sein, dass die Beliebtheit bei den Ärmeren, bei denen, für die wir irgendwie Verantwortung tragen, irgendetwas verändert. Das ist das eine. Und dann habe ich auch noch gedacht, mir ist aufgefallen, das Geld, das der Verwalter ausgibt, ist nicht sein Geld, das ist das Geld des Herrn. Und ich glaube, dass Jesus dieses Bild auch bewusst für uns verwendet. Er geht selbstverständlich davon aus, dass das, was wir haben, nicht uns gehört, sondern eigentlich ihm. Genau, das heißt, wir gehen oft, haben das Gefühl, wir schützen unser Eigentum, man versucht Eigentum zu haben und dann hinterher ist es eine großzügige Geste, die auf Freiwilligkeit beruht, wenn wir dieses Geld ausgeben wollen, meinetwegen auch für gute und richtige Sachen. Aber ich habe das Gefühl, dass der Herr da so ein bisschen unsere Optik verändert, indem er schlicht und einfach davon ausgeht, dass das, was wir haben, nur Verwaltetes ist. Also selbst wenn wir es selbst erwirtschaftet haben, dann sind die Gaben, die wir bekommen haben, dennoch Gaben, die uns gegeben sind. Oder wir sind in einer Umgebung aufgewachsen, die uns das ermöglicht hat, dass wir erwirtschaften. Das heißt, es gehört nicht uns. Das bleibt mir auch noch hängen, dass das, was uns gehört, in Wahrheit nicht uns gehört, sondern Gott. Und dass der Umgang mit diesem Gut, das wir haben, ein Weg der Umkehr sein kann. Ich habe den Eindruck, dass Gott da die Klugheit des Verwalters lobt, weil vielleicht auch der Weg, dass er den anderen die Schulden streicht und ihnen damit Gutes tut, um sich beliebt zu machen, dass das vielleicht ein erster konkreter Schritt der Umkehr ist, sodass am Anfang einer Umkehr, einer Bekehrung vielleicht gar nicht mal immer nur die Überzeugung und das Gute und Wahre liegt, sondern dass vielleicht eine Umkehr auch durch praktische Schritte der Barmherzigkeit eingeleitet werden kann. So, genau. Und ich denke, damit sind jetzt auch so einige Gedanken im Raum, über die wir jetzt noch mal kurz bei einer Musik nachdenken können. Und dann, genau, dann werden wir vielleicht den einen und anderen Gedanken noch weiter vertiefen. Sie hören das Bibelgespräch bei Radio Horeb. Wir sprechen heute über das Evangelium des kommenden Sonntags, über den unehrlichen Verwalter, ein Gleichnis Jesu. Der Verwalter streicht Schulden, die andere Leute bei seinem Herrn haben und macht sich mit diesem Schuldenstreichen, das er eigenmächtig durchzieht, beliebt bei den Leuten, um hinterher gut bei ihnen aufgenommen zu werden, wenn sein Herr ihn vor die Tür setzt. Und dieser an sich unehrliche Vorgang, da waren wir uns einig, Mutter Theresia und Schwester Franziska von den Klaristenkapuzinerinnen in Mainz mit mir, dass dieser Akt an sich ja kein ehrlicher Akt ist und vielleicht auch nicht in Ordnung, aber dass Jesus das als ein Bild gebraucht, um zu zeigen, wie mit einem klugen Umgang mit dem Mammon, mit dem Geld, ein Mensch auf den rechten Weg kommen kann. Wir haben einige Stichworte gehabt, die gefallen sind. Schwester Franziska hat gesagt, wir sind dazu berufen, das Geld gut einzusetzen, mit dem Mammon gut zu wirtschaften. Vielleicht, Schwester Franziska, möchtest du diesen Gedankengang oder möchte Mutter Theresia diesen Gedankengang noch etwas vertiefen?
Ja, mein Gedanke war ja, dass es dieses Gutwirtschaften, dass es darum ging, dass wir uns Freunde machen. Also nicht, dass es um unseren persönlichen Profit geht, möchte ich sagen. Freundschaft hat ja nie mit Profit zu tun, mit der Frage, was habe ich jetzt davon, sondern Freundschaft bedeutet ja für mich, dass man schenkt und auch bereit ist, Geschenktes anzunehmen. Und das kann ich nicht wirklich mit Geld. Das ist eigentlich ein Widerspruch, wenn es heißt, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons. Aber gemeint ist ja wohl dann auch eher, dass ich schon, also es geht um eine wahre Freundschaft, die vielleicht dadurch leichter ermöglicht ist, dass ich das, was ich habe an Mammon, damit ist ja nicht nur Geld gemeint, sondern auch meine Fähigkeiten, meine Gaben, also mein innerer Reichtum vielleicht auch, dass ich das investiere, aber nicht, um einen Profit davon zu bekommen, sondern der Freundschaft wegen. Also es ist etwas schwer, mich auszudrücken, was ich jetzt damit meine. Ich versuche es vielleicht nochmal andersherum. Also wenn es um eine Freundschaft geht und ich denke dabei nicht nur an eine menschliche Freundschaft, sondern auch die Freundschaft mit Gott, dann geht es wirklich darum, nicht die Frage im Raum zu haben, was bringt mir das, was habe ich davon? Ja gut, ich gehe jetzt die Freundschaft ein, damit es mir besser geht, damit ich ja etwas davon profitiere, sondern dann bin ich wirklich bereit, mich zu investieren, mein Herz zu investieren. Und das ist das, was uns Jesus in diesem Gleichnis ja dann sagt, vielleicht weniger mit dem Gleichnis selbst als mit dem Satz, den er dann formuliert in Vers 9, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammos. Und zwar warum? Damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Und da geht es auch nicht um die Wohnung als solches, sondern die ewigen Wohnungen. Das ist ja der Raum, in dem ich diese Freundschaft mit Gott, diese Liebe zu Gott hundertprozentig leben kann. Da ist nichts mehr im Wege. Da ist praktisch das Ziel erreicht, das ja jede Freundschaft vor Augen hat, ganz bei dem zu sein, mit dem ich befreundet bin, den ich liebe, wirklich ganz und gar mit Haut und Haar dort zu sein. Und das ist für mich der Vergleichspunkt in diesem Gleichnis. Mit irdischen Worten, mit irdischen Bildern wird etwas zu erklären versucht, was man eigentlich noch gar nicht beschreiben kann, was uns ja versprochen ist durch Jesus, diese himmlischen Wohnungen, dieses bei Gott sein, dieses ganz und gar bei Gott sein, ohne die Frage, dass etwas abgewogen wird, wo habe ich jetzt etwas davon, was kann ich mir wirklich verdienen mit dem, ja, mit der Anlage, die ich habe. Ich kann mir das Himmelreich nicht verdienen, aber ich kann schon jetzt dafür investieren, nämlich meine Freundschaft, meine Barmherzigkeit.
Also könnte man es auch so sagen, das Geld, die Talente, das, was wir verwalten auf dieser Erde, was wir bekommen haben, ist für den Herrn gut investiert, wenn wir es verschenken?
Ja, das ist sehr gut auf den Punkt gebracht. Mhm. Und verschenken kann man ja auch in etwas, was man hat. Wenn ich also einen Reichtum habe, das ist nicht verwerflich, sondern es ist die Frage, ob ich auf diesem Reichtum sitzen bleibe oder ob ich bereit bin, ihn zu verschenken. Und das ist die beste Investition.
Ja. Also das bedeutet nicht, dass wir nicht wirtschaften, um zu bekommen, sondern es ist die Frage, was ist die Absicht dahinter? Also was machen wir dann mit dem, was wir haben?
Mir fällt noch etwas anderes ein. Ich denke da an Franziskus, der hat Ermahnungen geschrieben, ganz praktische Ermahnungen für das alltägliche Leben. Und in einer Ermahnung sagt er, der Mensch lästert Gott, wenn er das Gute, das er in sich vorfindet, sich selber zuschreibt. Er lästert Gott, wenn er es ihm nicht mit Dankbarkeit zurückerstattet. Also dieses Gott zurückerstatten in Dankbarkeit ist etwas, was für uns Menschen doch etwas ganz, ganz Wichtiges ist. In dem Moment, wo ich mir alles, was ich an mir selber an Fähigkeiten vorfinde oder auch an irdischen Gütern ganz gleich, alles, wovon ich auch gut lebe, dass ich das so als mein Eigentum, also als ganz, so ganz egoistisch, das ist mein und das kriegt sonst keiner und ich habe das Recht. Diese Haltung, sagt Franziskus, wäre wie Gotteslästerung. Und er sagt, wir müssen das Gute Gott zurückerstatten und zwar in Dankbarkeit. Und ich für mich denke, das ist eine Haltung, die weit davon entfernt ist, jetzt hartherzig und unbarmherzig anderen gegenüber zu werden. Nämlich genau das ist ja die Einsicht, wenn ich beschenkt werde, habe ich kein Recht, Geschenke an andere zurückzuhalten. Denn wir leben ja eigentlich vom Geschenk des Lebens so grundsätzlich. Und alles, was ich habe, das kann ich auch, das darf ich auch teilen und anderen zukommen lassen und darf mich auch beliebt machen. Das ist ja gar nichts Verwerfliches. Aber dieses Reichtum oder dieser Mammon, ganz gleich, wie man es nennen will, in Dankbarkeit Gott zurückerstatten. Das scheint mir eine gute Haltung zu sein, die mich auch davor bewahrt, egoistisch zu werden.
Wenn Franziskus, auch euer Ordensgründer mit, steht ja natürlich ganz besonders für dieses Leben in Armut. Also er hat vielleicht dadurch, dass er auch als Jugendlicher, als junger Mann eben sehr die Freuden des Reichtums genossen hat, vielleicht auch noch eine besondere Distanz auch dazu oder auch verstanden, was das mit einem machen kann, Geld zu besitzen. Aber an sich ist es ja so, das zeigt ja auch die Kirchengeschichte, dass es Menschen gab, die durchaus viel hatten. Und darum ging es jetzt nicht, sondern es geht vielleicht darum, dass wir das, was wir haben, ja, es kommt auf die Reinheit der Absicht an, auf das wie besitzen, so als besäße man nicht, wie der heilige Paulus es sagt. Ich glaube nur, dass das sehr schwer ist, weil man sich an Reichtum einfach wunderbar gewöhnen kann. Und wenn man in einer Umgebung lebt wie wir, wo jetzt unsere Kinder eben davon ausgehen, stillschweigend, jeder hat ein eigenes Zimmer, das Haus ist nicht groß genug und dann die Relation manchmal verlieren, dann, weil andere mehr noch haben, dann ist es so, dass ja man gewöhnt sich leicht daran. Man hat das Gefühl, das ist sozusagen die Basis. Und manchmal hilft uns die Begegnung mit Menschen, die wirklich in Armut leben, das wieder zurechtzurücken. Und ich frage mich auch, manchmal habe ich mich schon gefragt, also wir reden, wenn es jetzt um Beichte geht und um Sünden, gerne um die Verfehlungen im Bereich Ehebruch oder was auch immer in der Richtung, aber ich weiß nicht, ob man so leicht zur Beichte geht und sagt, ich habe ein schickes, schnelles Auto in der Garage stehen, das ich vielleicht nicht wirklich unbedingt brauche als Zweit- oder Drittwagen. Obwohl das vor Gott vielleicht auch nicht in Ordnung ist, wenn andere Menschen verhungern. Also sich da mal in Frage zu stellen. Wie viel brauchen wir wirklich? Ich habe mal den Satz gehört, der ist natürlich sehr hart. Ich meine, das muss uns alle, mich inklusive, in furchtbare Unruhe versetzen. Aber alles, was du besitzt, was ein anderer nötiger hätte als du, das hast du dem gestohlen.
Ja, da ist halt die Gewissensbildung, die ist da gefragt. Und das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, empfindsam, wie sensibel die einzelnen Gewissen sind. Das ist ein ganz großes Problem. Wir sprechen ja auch davon, der macht sich überhaupt kein Gewissen darum. Er hat es gar nicht gelernt. Er hat das, eine Gewissenspflege hat er überhaupt nicht betrieben. Er denkt, das ist sein Recht. Er hat das rechtmäßig geerbt. Er hat sich rechtmäßig erarbeitet und sagt, ich habe mich angestrengt. Ich habe dafür gearbeitet. Aber wenn jemand diese Talente hat und diese Arbeitskraft, dann ist das ja nach Franziskus auch immer nur eine Gabe, die ihm von Gott geliehen ist und die er Gott zurückerstatten soll. Und Gott etwas zurückerstatten heißt ja dann auch, andere daran teilhaben lassen. Aber es ist natürlich sehr gefährlich, wenn man sich einen tollen Porsche leisten kann und andere, die laufen sich die Füße wund. Also das Gefälle ist schon stark, das muss man zugeben.
Also da, genau, das ist vielleicht das Richtige, dass wir da immer wieder unser Gewissen prüfen, nämlich irgendwie stehen wir in der Spanne, auch als Kinder Gottes, uns über die Geschenke zu freuen und nicht ständig ein schlechtes Gewissen zu haben bei allem, was wir geschenkt bekommen, ja auch. auch die Gaben, die wir haben, daran uns zu freuen. Ich meine, wenn ich bei jedem Mal, ich habe gelernt, dass Männern schöne Autos irgendwie noch etwas anderes mit denen machen als mit Frauen. Aber wehren sich Männer dann auch dagegen, dass jedes Mal, wenn man einen roten Ferrari auf der Autobahn sieht, dann sofort die moralische Keule kommt. Mein Gott, wie viel Geld hat der dafür ausgegeben und was hätten die Armen dafür alles haben können? Das heißt, dass auf der einen Seite auch die Freude an den schönen Dingen da ist und auf der anderen Seite die Gewissensprüfung. Vielleicht ist es das. Wir müssen uns vorstellen, ich stehe am Ende meines Lebens vor dem Herrn und werde mich rechtfertigen müssen. Und dann ist die Frage, in jedem speziellen Leben, da kann ja vielleicht für den einen was anderes richtiger sein als für den anderen. Das muss man dann mit seinem Gewissen und vielleicht auch mit Hilfe besprechen und herausfinden, was ist für mich richtig, so dass wir sagen könnten, in die Gewissenserforschung am Ende des Tages gehört auch hinein, was habe ich mit dem gemacht, was ich heute geschenkt bekommen habe, an Zeit, wie jeder von uns kriegt 24 Stunden abzüglich Schlafenszeit an Zeit geschenkt jeden Tag. Wo habe ich das investiert? Wofür? Wofür habe ich meine Güter investiert, mein Haus, meinen Garten? Worein investiere ich mich?
Und ich finde es dabei ganz wichtig, wenn wir über diese Frage nachdenken, dass wir immer nur für uns selbst unsere Antworten finden können. Also wenn ich muss auf mein Gewissen schauen und muss mein Leben gestalten und muss dieses Leben vor Gott verantworten und nicht auf das Leben des anderen schauen und da urteilen. Also wenn ich bei dem Beispiel bleibe, wenn ich dann einen roten Ferrari auf der Autobahn sehe, das dann gleich negativ zu beleuchten. Das muss jeder, muss für sich selbst entscheiden und muss bei sich anfangen und nicht, naja, der andere macht es ja auch nicht oder der hat sich ja auch das gegönnt, darf ich mir das auch gönnen. Also da muss man schon auch sehr konsequent sein in der eigenen Gewissenserforschung und wirklich auch nur auf den Lichtschein auf sich lenken und nicht auf die anderen und sich auch nicht in Versuchung bringen lassen. Ich glaube, das ist gerade in Bezug auf Reichtum, auf Mammon, wie man das auch immer definieren möchte, ganz groß diese Versuchung, es dann vielleicht auch ein bisschen zu verpacken und zu rechtfertigen mit Dingen, die eigentlich doch nicht zu rechtfertigen sind. Und Gott schaut nun mal auf unser Herz und wir sollten uns bemühen, mit seinen Augen zu schauen, nicht mit den Augen des Nachbarn oder mit meinen verblendeten Augen. Und das ist gar nicht so einfach, aber es ist etwas, worum wir uns doch bemühen sollten und wofür wir letztendlich natürlich auch unser ganzes Leben brauchen. Wir sind nie damit fertig.
Darf ich also irgendwie zu diesem Gedanken festhalten am Ende, alles, was wir haben, ist irgendwo im Letzten doch wieder geschenkt und etwas, wie wir damit umgehen, dafür werden wir uns eines Tages, vielleicht auch am Ende jedes Tages verantworten müssen und das präsent zu haben, uns dessen bewusst zu sein, kann eine gute Hilfestellung sein dafür, wie wir mit dem, was wir geschenkt bekommen haben, ganz einfach materiell an Geld, an Gütern, aber auch an Zeit, an Herzblut, an allem, was wir so bekommen haben, wie wir das investieren, da sollten wir uns regelmäßig immer wieder auch vor den Herrn stellen und ihn fragen, Herr, habe ich mir Freunde damit gemacht? Dann würde ich sagen, dass wir diesen Gedanken so stehen lassen, noch ein wenig Musik hören und dann reden wir weiter im Bibelgespräch über das Evangelium des kommenden Sonntags, das Evangelium vom unehrlichen Verwalter. Sie hören das Bibelgespräch bei Radio Horeb in der Sendereihe Höre Israel. Wir sprechen über das Evangelium des kommenden Sonntags. Mit uns verbunden sind die Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz, Schwester Franziska Katharina und Mutter Maria Theresia. Wir unterhalten uns weiter über das Evangelium des kommenden Sonntags aus dem Lukas-Evangelium, das Gleichnis vom ungerechten Verwalter. Wir haben gesagt eben, das, was wir besitzen, macht Jesus uns durch dieses Gleichnis klar, das ist nicht unser Eigentum, sondern wir schulden Rechenschaft dafür, wie wir damit umgehen. Und wir hatten ganz am Anfang schon gehört, auch offensichtlich ist es für Gott gut, wenn wir uns mit dem, was wir haben und besitzen, beliebt machen bei den Menschen. Also im Gleichnis ist es ja so, dass der Verwalter, der ungerechte Verwalter, als er spürt, dass er irgendetwas so verbrochen hat, dass sein Herr ihn entlassen wird, sich die Schuldscheine der Schuldner vornimmt und die Schulden einfach eigenmächtig heruntersetzt, um sich bei den Menschen beliebt zu machen. Und wir haben ein wenig erstaunt festgestellt, dass es für den Herrn, also für Gott, überhaupt kein Problem ist, wenn er das so macht, sondern dass er dann hinterher sogar für diesen Akt der gerissenen Klugheit noch gelobt wird. Es ist die Frage, was steckt dahinter? Mutter Theresia, du hast da schon am Anfang ein bisschen was zu gesagt. Was steckt da dahinter? Warum findet Gott das gut, wenn dieser ungerechte Verwalter einfach die Schuldscheine niedriger macht, untersetzt?
Also ich hab so den Eindruck, er macht sich beliebt, er ist klug und tut etwas Gutes. Ja, also die Menschen, die da unter der Schuldenlast dieses Herrn vielleicht auch zu leiden haben, er tut diesen Menschen etwas Gutes. Und wie ich gesagt habe, im Evangelium vom Endgericht, da werden ja die Menschen quasi gelobt, weil sie dem Nächsten gedient haben, weil Gott sich selber damit identifiziert. Mit dem Armen und Bedürftigen, mit dem, der Lasten tragen muss. Und da stelle ich mir vor, dann macht sich der Verwalter oder der Mensch, der dem Mitmenschen Gutes tut, macht er sich auch bei Gott beliebt. Aber mir ist jetzt noch etwas anderes aufgegangen. Es gibt ja auf unserer Erde gibt es ja ganz wenige Menschen, die das meiste Geld, den größten Reichtum dieser Erde zur Verfügung haben. Und da denke ich manchmal, das wäre doch für diesen Menschen, der Milliarden besitzt, das wäre doch ein Klacks, einfach mal so eine Million zu verschenken. Aber anscheinend, vielleicht tun das auch manche, aber anscheinend kann man das Herz auch an einen Zustand gewöhnen, wo man sich eben kein Gewissen mehr daraus macht, dass andere verhungern und ich besitze das alles rechtmäßig. Ist wahrscheinlich rechtmäßig durch Erbschaft, durch Erwirtschaften, durch glückliche Umstände. Nur ich empfinde, dieser Mensch oder diese Familie oder diese Clique oder was weiß ich, die können dieses Geld überhaupt nicht verleben. Man kann überhaupt nicht Geld essen, sozusagen. Da würde man ja auch noch davon verhungern. Aber dass Gott diese Menschen wirklich ganz alleine beurteilen kann, denn das wäre ja wirklich auch eine sehr schmerzliche Vorstellung. Jeder, der reich ist, der ist schon gleich von vornherein verdächtig und der kann vor Gott nicht gerechtfertigt sein. Das kann es gar nicht. Aber Gott sieht das Herz eines Menschen und er weiß ganz genau, wie dieser Mensch dazu gekommen ist. Er ist da reingeboren vielleicht oder er hat sich so sehr daran gewöhnt, dass er sich kein Gewissen mehr daraus macht. Er ist vielleicht unfähig und ist blind vielleicht von Herzen geworden. Aber Gott allein kann auch Milliardäre retten, sozusagen.
Also ich muss...
Ja, bitte.
Entschuldigung, mich erinnert das sehr an ein Gespräch, das ich mit unserem Sohn hatte, der immer sagte, aber Mama, wenn man reich ist, dann kann man doch viel mehr für die Armen machen, Armen tun. Und ich habe dann darüber nachgedacht und habe gesagt, ja, man sollte, ich habe vorher immer sonst so ein bisschen über großen Reichtum geschimpft und dann habe ich gedacht, warum soll man den Kindern diesen Drang nach oben gleich so mies machen? Aber ich habe nur gesagt, ich verstehe das schon. Das gibt auch Leute, die das machen. Es gibt ja die meisten Reichen, spenden ja tatsächlich auch viel Geld. Das kennt man auch so ein bisschen, wenn man beim Arzt in der Regenbogenpresse blättert, dann steht da schon noch teilweise drin, dass da die großen Stars und so weiter immer alle irgendwelche Kinderorganisationen auf der Welt unterstützen und so. So ist es ja gar nicht. Nur ich glaube, dass man sich tatsächlich daran gewöhnt, dass das Level an dem, was man sozusagen für den eigenen Mindeststandard hält, je mehr man hat, immer mehr steigt mit den eigenen Möglichkeiten und dass das vielleicht, da ich meine, da gibt es ja eine andere Geschichte von Jesus dazu, der die arme Witwe sieht, die das gegeben hat, was wirklich ans Eingemachte ging, ne, während wir andere nur vom Überfluss abgeben. Das ist natürlich dann nochmal eine andere Bibelstelle, die auch auf diese Szene hin zielt. Wo geben wir so viel, dass es ein wenig weh tut, nicht? Und dass das dann, ja, vielleicht einfach, wer besonders viel bekommen hat, wird auch besonders viel gerade stehen müssen. Aber Gott sei Dank müssen wir das nicht beurteilen für den Einzelnen.
Und das ist ja eigentlich der Trost, dass wir es nicht beurteilen müssen, denn das tut einem ja nur weh, ja? Das tut einem nur weh, wenn man wenn man hört oder erfährt, da hat sich diese Party so abgespielt, dass man sich am Strand mit Sekt bespritzt, wo die Flasche 1000 Euro kostet oder also solche Sachen, da wird es einem ja schon übel, das muss ich zugeben, dass man so gewissenlos sein kann und so verschleudert, ja, das ist ja wirklich verschleudert, es hat ja gar keinen Sinn. Und ich muss mir dann immer wieder sagen, Gott allein kann das Herz beurteilen.
Ja, vielleicht Schluss. Ist das dann auch für uns die Rückfrage immer, wie gehen wir mit dem um, wenn wir im Kleinen vielleicht dann auch manchmal nicht treu sind. Nicht? Das heißt, solche Szenen müssen uns vielleicht auch immer wieder zur eigenen Gewissenserforschung antreiben. Ich habe vielleicht nicht ganz so viel, aber das, was ich habe, prozentual, was mache ich dann damit? Aber ich möchte noch mal einen weiteren Gedanken mit reinbringen, eben mit dieser, was diese Beliebtheit angeht. Ich habe mich ja eben auch gefragt schon, ob es vielleicht so ist, dass die Armen, die Bedürftigen vielleicht am Ende unseres Lebens für uns Fürsprache halten, weil offensichtlich für den Herrn dieser Schritt, dass dem anderen die Schulden zu vergeben, ja auch irgendetwas zählt. Und ich musste an etwas denken, was der Gründer der Gemeinschaft, Papst Johannes der 23., die sehr eng mit den Armen verbunden ist, Don Oreste Benzi, ein Priester, mal gesagt hat. Er hat mal gesagt, wenn er am Himmelstor erstehen wird eines Tages, dann glaubt er nicht, dass er so einfach reingelassen wird. Ich meine, das klingt fast ein wenig komisch, wenn man das Leben von Don Oreste kennt, aber so hat er es gesehen. Er weiß nicht, ob er da direkt durchpassen wird durch diese Tür, aber er sagte dann so, ich verstecke mich hinter einem der Straßenmädchen, dieser Zwangsprostituierten, für die sein Herz besonders geschlagen hat. Ich verstecke mich hinter einem der Straßenmädels und hinter ihr schlüpfe ich dann durchs Himmelstor. Und vielleicht drückt das auch ein bisschen was davon aus, dass wir, was wir einem anderen, der bedürftig ist, in welcher Art auch immer, das kann ja auch eine seelische Armut sein, was wir dem getan haben, das scheint für den Herrn am Ende irgendwie zu zählen. Auch für, wenn es an unser Gericht geht.
Wobei ich mich dann trotzdem dabei frage, in welcher Absicht helfe ich einem Menschen? Also klar, das Ergebnis ist für den Armen, dem geholfen wird, immer gleich, wenn jemanden die 100 Sack Weizen auf 80 reduziert werden, die er schuldet, und dann spart er sozusagen 20 Sack Weizen. Man muss davon ausgehen, es geht ja hier um Lebensmittel. Also die Schuldner, das sind mit Sicherheit Menschen, die nicht genug haben zum Leben, die sich halt das leihen mussten, damit sie überhaupt ihre Familie ernähren können. Das Ergebnis, ob einer aus egoistischen Gründen oder aus barmherzigen Gründen jetzt gut ist, das Ergebnis ist dasselbe für den Armen. Er wird satt. Aber welche Motivation dabei ist, ich glaube, das ist schon auch wichtig. Dieser Verwalter handelt nicht aus Barmherzigkeit. Das macht mir ein bisschen zu schaffen. Es ist ja nicht in seinem Sinn, dem Armen jetzt zu helfen, sondern es geht um sein eigenes Leben, das er retten will. Also das, es geht ihm um sein Vorwärtskommen. Trotzdem bekommt dieser Mensch jetzt etwas von seiner Schuld erlassen, die er vielleicht gar nicht mehr zurückzahlen kann, weil er unfähig dazu, viel zu arm ist. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist auch wieder eine Frage, wie Mutter Teresa sagt, das ist etwas, nur Gott kann auf das Herz des Menschen schauen und ich muss es jetzt nicht beurteilen und ich darf es auch nicht verurteilen, aber ich kann auf mein eigenes Leben schauen und mich darum bemühen, eben doch aus Gründen der Barmherzigkeit zu handeln und nicht, um mir etwas jetzt zu verdienen, die Hände zu reiben, ja, da habe ich jetzt was Gutes getan, mir auf die Schulter zu klopfen und sagen, jetzt bin ich ja selbstgerecht. Also das ist sicherlich nicht die rechte Haltung.
Ja, aber ich frage mich, Schwester Franziska, ob es nicht doch auch manchmal ein erster Schritt ist. Also, dass man darüber nachdenkt. Mir ging das, ich denke jetzt nochmal, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War es Sal Solo oder ein Musiker, der mit irgendeiner Popgruppe nach Indien kam und der die unglaubliche Armut da gesehen hat und dann festgestellt hat, wie reich lebe ich? Ist das überhaupt recht? Ist das in Ordnung? Der dann, ich weiß nicht, was da die Motivationen sind, die manchmal so am Anfang stehen, aber ich glaube, vielleicht ist erstens mal versteht der Schuldner, dass er in Gefahr, dieser Verwalter, dass er in Gefahr ist selber. Und ob da manchmal nicht auch konkrete Schritte der Nächstenliebe, auch vielleicht aus einer am Anfang noch nicht ganz lauteren Motivation heraus, jemanden auf den Weg der Umkehr bringen können. Und auch uns, dass wir vielleicht manchmal sagen, wir sind auch noch nicht ganz in unseren Absichten rein. Aber manchmal wartet man darauf, bis man reine Absichten hat, um dann die Dinge zu tun. Und ich frage mich manchmal, ob es nicht der umgekehrte Weg manchmal hilfreicher ist, dass man die Dinge tut, um dann langsam in die lautere Absicht reinzuwachsen.
Ja, also das steht außer Frage, da bin ich ganz deiner Meinung. Da wissen wir ja noch nichts davon, wie es jetzt mit diesem Verwalter weitergeht. Diese Chance ist natürlich da. Gott hat immer eine Chance, den Menschen zu erreichen. Und er nutzt auch eine Chance. Und das kann der erste Schritt sein. Dazu fällt mir ein, dass es ja im Evangelium erstens davon die Rede ist, dass es ein reicher Mann ist. Also das heißt, der Verwalter geht an etwas, was dem Herrn wahrscheinlich jetzt gar nicht so sehr wehtut. Also die 20 Sack Weizen, davon wird er nicht verhungern, der Herr, oder von den Fässern Öl, die er jetzt sozusagen erlässt. Also er schadet seinem Herrn wahrscheinlich nicht in besonderer Weise. Er ist unehrlich, es ist Unrecht, was er tut, aber es ist kein Schaden, der jetzt jemanden zugrunde richtet, sage ich mal. Insofern ist es auch wieder ein bisschen relativ. Und das Zweite, er schadet dem Herrn nicht, insofern er ihm denn ein Vermögen raubt, also dass er an sein Erspartes geht oder ihm, was weiß ich, im heutigen Bild, der ihm den Tresor ausraubt. Das hätte er ja auch tun können. Also ist dann irgendwie dort, er weiß ja wahrscheinlich, wo sein Geld liegt, wo er seinen Reichtum hat. Er könnte ja praktisch wirklich zum Dieb werden, um sich seinen Lebensunterhalt zu sichern. Aber er macht es auf eine ganz andere Weise, indem er sich eben, wie wir sagen, beliebt macht bei anderen Menschen. Und den Menschen versucht, etwas Gutes zu tun, um sich selbst zu retten. Er tut ja etwas Gutes. Er entlässt Schulden von Menschen, die sie vielleicht gar nicht mehr zurückzahlen können. Also es ist eine Tat oder was der ungerechte Verwalter tut, der unehrliche Verwalter tut. Es ist eine Tat, die für die Menschen, die betroffen sind, etwas Gutes ist. Und daraus kann natürlich auch wiederum etwas Gutes in dem Verwalter wachsen, der vielleicht auf einem Umkehrweg ist. Das möchte ich ihm nicht absprechen, aber es liegt an ihm, wie es nun weitergeht.
Genau, bei Mutter Teresa war es ja so auch, dass sie den Reichen gern das Geld aus der Tasche gezogen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht auch manchmal einfach ein schlechtes Gewissen hatten, wenn sie die gesehen haben und vielleicht auch mal irgendwann an ihr letztes Stündlein geschlagen haben, gedacht haben, dass ihnen irgendwann mal schlägt. Und sich vielleicht auch gedacht haben, es schadet sicher nicht, da ein bisschen mitzuhelfen. Aber vielleicht sollten wir so einen ersten Schritt, vielleicht wie Mutter Teresa es auch nicht getan hat, einfach nicht verachten, sondern sagen, das ist doch ein Schritt der Umkehr dann, so etwas zu tun. Mhm. Ja.
Mir kommt noch ein anderer Gedanke, das kommt ja jetzt beim Evangelium noch mal dreimal vor, dieses Wort zuverlässig. Und ich glaube, das ist dann der zweite Schritt, der auch dann für den Verwalter gelten würde. Wird sein Leben nun zuverlässig vor den Menschen und vor Gott? Ja, Jesus sagt, wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, wer im Umgang mit dem ungerechten Reichtum zuverlässig ist oder wer im Umgang mit dem fremden Gut zuverlässig ist. Also das scheint jetzt doch sehr wichtig zu sein. Das ist ja auch eine längere Stelle des Evangeliums, über die wir noch nicht gesprochen haben. Diese Zuverlässigkeit im Kleinen und im Großen. Also er sagt nicht, es spricht nicht zuerst von den Großen, sondern von den kleinen Dingen. Und das ist der Ansatzpunkt auch für uns, dass wir uns darum bemühen können, in den kleinen Dingen zuverlässig zu sein. Dann werden wir hineinwachsen, um es auch bei den großen Dingen sein zu können. Das ist ja auch ein Weg, den er uns aufzeichnet. Und das ist für mich sehr entlastend zu sehen. Ich muss also nicht gleich die großen Sprünge machen. Ich kann in den kleinen Dingen wachsen, dort meine Zuverlässigkeit sozusagen einüben, um es wirklich zu einem zu einer Lebenshaltung zu machen.
So wie du gesagt hast, da könnte man fast noch mal eine eigene Sendung zu machen. Das passt jetzt heute leider nicht mehr rein, weil wir schon am Ende dieses Bibelgesprächs sind. Am Ende noch kurz der Gedanke, Mutter Theresia, Schwester Franziska, was nehmt ihr mit aus diesem Gespräch für die kommende Woche?
Ich habe mir gedacht, Eigentlich geht es bei dem Ganzen um diese Barmherzigkeit Gottes weiterzugeben. Also wenn ich treu bin in der Verwaltung der Barmherzigkeit Gottes, die ich von Gott empfangen habe, dann werde ich auch Barmherzigkeit finden. An einer anderen Stelle heißt es, seid barmherzig, wie euer himmlischer Vater barmherzig ist. Und wer barmherzig ist, wird auch Barmherzigkeit finden. Und im Jahr der Barmherzigkeit finde ich es dann schon sehr treffend, dass das reichste Gut oder das, was wir am treuesten verwalten sollten, dass das die Barmherzigkeit Gottes ist. Denn Erlösung, dass Jesus Mensch geworden ist, entspringt ja alles nur der Barmherzigkeit Gottes. Und wir leben aus dieser Barmherzigkeit, ganz gleich, ob Milliardär oder armer Schlucker, die Barmherzigkeit Gottes weitergeben, so gut ich das kann.
Danke, Mutter Theresia. Schwester Franziska?
Ja, ich möchte den letzten Satz des Evangeliums gerne mitnehmen. Da heißt es, sagt Jesus, ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon, und ich kann für mich nur sagen, natürlich möchte ich Gott dienen und nicht dem Mammon, aber ich kann mit dem Mammon, mit Hilfe des Mammons Gott dienen. Und das kann ich natürlich am besten, indem ich auch den Menschen diene und meine Barmherzigkeit schenke. Aber der Gedanke, mit dem Mammon Gott zu dienen, das ist für mich so ein guter Schlussgedanke.
Und ich möchte diese Anfrage an mein Gewissen mitnehmen, dass ich sehe ich wirklich alles, was ich besitze, was ich habe, als Geschenk an, auch die kleinen Dinge. Und wie gehe ich damit um, diese Frage noch einfach mehr in mein Leben zu holen? Und so danke ich Mutter Theresia und Schwester Franziska aus dem Kloster von der ewigen Anbetung in Mainz für diese Stunde Bibelgespräch. Herzlichen Dank. Gottes Segen euch für die kommende Woche. Ich verabschiede mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich bin Gabi Fröhlich und wünsche Ihnen allen auch von Herzen ein gesegnetes Wochenende. Und wir stellen ans Ende dieses Gesprächs noch ein Dankgebet.
Herr, wir danken dir, dass du unser Gewissen immer wieder sehend machst, damit wir dein Gebot der Nächstenliebe immer besser erkennen. Es wird nicht wichtig sein in unserem Leben, was wir geleistet haben, sondern welche Spuren wir in unserem Leben der Liebe hinterlassen. Spuren der Liebe in unserem Leben hinterlassen, das kannst nur du in uns bewirken, weil du die Liebe bist. Deshalb lass uns teilhaben an deiner Barmherzigkeit. Amen.
Amen.